Liebe Brüder und Schwestern, heute am Patroziniumstag feiern wir gleichzeitig ja das Fest der Dreifaltigkeit oder besser übersetzt der Dreieinigkeit. Ein Zusammenfall, der, wie ich meine, gar nicht so unpassend ist. Denn wofür hat der heilige Vitus sein Leben gelassen? Freilich für den Glauben, aber ganz im Speziellen wofür? Es war damals im Römischen Reich eigentlich eine, man möchte fast sagen, ein wenig tolerante Auffassung gegenüber verschiedenen Glaubensrichtungen. Alle die eroberten Länder durften ihre Götter sozusagen behalten. Und es war eigentlich in allen Ländern üblich, in fast allen, dass es dort einen ganzen Heerscharen von Göttern in den Vorstellungen gab. Und dann gab es einfach noch einmal mehr und noch einmal mehr. Und viele dieser fremdländischen Götter fanden dann ihre Gleichen sozusagen nur mit anderen Namen in der römischen Kultur. Für andere wurden extra Tempel gebaut, auch in Rom. Und dann kam auf, eigentlich erst um das Jahrtausend oder ein wenig später vermutlich, dass die römischen Kaiser sich auch Götter nennen lassen. Sie ließen sich Götter nennen, um damit einen ganz eigenen Anspruch ihrer Macht zu haben, nämlich einer Macht, der kein Mensch beikommen kann. Und die Kaiser zu verehren, sie anzuerkennen als Kaiser, bedeutete also auch immer, sie als Gott anzuerkennen. Und das Zeichen dafür war ein Weihrauchopfer. Wir haben jetzt auch die Ministranten, gerade in der Sakristei, mit Weihrauch. Ein Zeichen, dass wir, wie dieser Weihrauch, der aufsteigt, unser Gebet, unsere Hoffnung, unsere Verehrung, unsere Liebe zu Gott aufsteigen soll. Weihrauch, ein uraltes Symbol für das Gebet und für die Bitte um die Gegenwart Gottes. Deswegen bringen wir den Weihrauch ja auch vor allem an Dreikönig in die Häuser, um dort die Gegenwart Gottes spürbar, erlebbar zu machen. Alles, was nicht zu Gott gehört, soll weichen. Und so wurden die Menschen damals geprüft, ob sie zum Kaiser stehen, indem man geschaut hat, ob sie ein Weihrauchkorn in die Kohlenschalen gaben. Und die Christen, vor allem in diesen Verfolgungswellen, wie auch eben besonders, ganz besonders unter dem Kaiser Diokletian, haben das nicht getan, weil sie gesagt haben, wir kennen nur einen Gott, das ist der eine. Und so haben sie ihr Leben gelassen, wegen eines Weihrauchkornes, könnte man sagen, wegen des Bekenntnisses an den Glauben des einen Gottes. Dafür ist Vitus gestorben. Dafür hat er sein Leben gegeben, um das zu bezeugen. Und in dem, was er bezeugt hat, stehen auch wir. Wir glauben an den einen Gott. Und doch feiern wir heute diesen einen Gott als den Drei-Einen. Eine mathematische Unmöglichkeit, entweder drei oder eins, wie geht das zusammen? Und wir stehen hier auch, denke ich, innerlich vor einem Rätsel, vor einem Fragen, wo wir oftmals keine rechte Antwort wissen. Dann werden wir vielleicht auch angefragt von außen her, von Menschen, die sagen, nun, was glaubt ihr denn da? Oder von anderen, die eine Verehrung für Jesus kennen, in ihrem eigenen Leben eine Verehrung für Jesus empfinden, aber ihn eben nicht als Sohn Gottes, als ganzen Gott verehren. Wohl als Beispiel und damit vieles erkannt haben, aber nicht als Gott. Dann eine Anfrage in unserer Zeit gegenüber diesem Verständnis der Dreifaltigkeit, ganz besonders natürlich auch vom Islam her. Der Islam, der als einen Hauptvorwurf der Christenheit gegenüber sagt, ihr glaubt ja nicht an einen Gott, ihr glaubt ja an drei. Und der diese Einheit, das Einssein Gottes verteidigen möchte. Wie diese Verteidigung dann passiert, das mag dahingestellt sein, aber erst einmal die Anfrage ist durchaus ehrenwert, ist durchaus eine, die wir ernst nehmen können und müssen. Und manches Mal kommt mir vor, als wenn wir nicht recht wissen, was wir denn da denken sollen, geschweige denn, was wir denn da sagen sollen. Der Drei-Eine Gott. Und so möchte ich versuchen, ein wenig dem auf die Spur zu kommen, was wir denn da sagen können, was wir denn da denken können. Allerdings immer in dem Bewusstsein, Gott ist so groß, dass wir niemals in Anspruch nehmen können, ihn wirklich zu verstehen. Würden wir ihn verstehen, wäre er ja nur einer von uns, ein uns verständlicher. Gott muss, wenn er ist, auch größer sein. Und so bleibt Gott immer auch unverständlich. Er selbst aber ist gekommen, um uns zu sagen, wie er ist. Um uns nicht lauter verschiedene Details sozusagen zu benennen, sondern dass wir zu ihm hinfinden. Er hat uns das Innerste seiner selbst gesagt. Er hat uns gesagt, dass er uns liebt und dass er die Liebe ist. Und das war das Eigentliche, was das Volk Israel im Gegensatz zu den umliegenden großen Kulturen verstanden hat. Vielleicht auch deswegen, weil es ein kleines Volk war. Ein Volk war, das wohl auch eine Nomadentradition kannte und wie übrigens bis heute in vielen Nomadenstämmen üblich, irgendwie eine durchschlagende Gotteserfahrung gemacht hat und ein solches Wissen, dass da einer ist, der auf uns aufpasst, dass sich im Volk Israel Gott selbst zeigen konnte als der eine, der alles gemacht hat. Auch die Sterne, die andere verehrten als Götter, da schreibt das Volk Israel in seinen Psalmen, Gott hat ihn diesen Stern mit dem Finger ans Firmament gesetzt. Was für ein Widerspruch, was für ein Mut des Widerspruches zu all den anderen, die alles Mögliche als Götter verehrten, auch die Sterne. Israel sagt, nein, unser Gott ist der Schöpfer, der alles, alles gemacht hat. Und so erkennt dieses Volk Gott und im Laufe seiner Geschichte, und das ist im Laufe der, wenn wir die Bibel durchforsten nach den älteren und den jüngeren Schriften, dann erkennen wir, je näher wir zu Jesus hinkommen, desto tiefer wird das Erkennen im Volk Israel, dass dieser Gott das Volk liebt. Alles tut, um dieses Volk zu retten. Und wenn das Volk den Bund bricht, nicht aufgibt, sondern einen neuen, einen noch schöneren, innigeren Bund immer neu stiftet. Bis hin zu dem Bund, den wir den neuen Bund nennen, in Jesus. Eine Geschichte der Erfahrung, Gott ist uns treu. Gott liegt etwas an uns. Für Gott sind wir unendlich kostbar. Und das Volk Israel staunt über diesen Unterschied des altschöpfenden Gottes und des kleinen Geschöpfes oder des kleinen Volkes, das doch für Gott so wichtig ist, das doch von Gott geliebt wird. Im Volk Israel also ganz entscheidend und wesentlich die Erfahrung, Gott liebt uns. Die Erfahrung einer Beziehung. Und von dem her hat das Volk Israel Gott begriffen. Von der Erfahrung, wir sind geliebt. Wir sind kostbar in den Augen Gottes. Ganz anders die Griechen, und ich meine jetzt nicht die griechische Mythologie mit dem Pantheon von unendlich vielen Göttern, die sich auch oftmals bekriegt haben, sondern die griechische Philosophie, in der man nachfragt, wer ist denn der Ursprung? Und denkt, da muss doch einer sein, ein Gott, ein göttliches Sein. Und so wurde dann gedacht in der Philosophie, wie übrigens auch im Buddhismus, dass alles von einem herkommt, von dem Einssein. Und alles, was dann unterschiedlich geworden ist, auch wir, die wir ja alle unterschiedlich sind, eigenständig, wären sozusagen ein Verlust dieser Alleinheit. Und so ist in der griechischen Vorstellung, wie auch im Buddhismus, die höchste Vollkommenheit, dass alles in diese Einheit zurückkehrt. Die Vollendung im Buddhismus, das Nirvana, ist, dass jeder Eintritt zurückkehrt in die Alleinheit. Dabei nicht verloren ist, sondern einkehrt und doch irgendwie die Eigenständigkeit, die gibt es dann nicht mehr. Es gibt keine Beziehung mehr, weil alles eins ist. Und so kennen die Griechen und mit oder vielleicht unabhängig davon auch die Buddhisten die Einheit nur als eine Einheit, wo nur noch eines ist. Das Judentum aber kennt eine andere Einheit. Eine Einheit, in der wir bleiben. Ja, erst recht wir selbst werden, weil da ein anderer ist, der mich liebt. Gott und der Nächste. Und so kommt vom Judentum her überhaupt auch die Möglichkeit zu denken, dass da eine Beziehung ist zwischen Gott und uns. Und zwar eine Beziehung, die nicht irgendwie abschätzig zu betrachten wäre, die halt notgedrungen da ist, weil wir nicht mehr eins sind, sondern dass gerade diese Beziehung die vollkommene Einheit ist. die vollkommenste Möglichkeit des Seins. Das, was den Himmel auch ausmachen wird. Die vollkommene Liebe, die vollkommene Beziehung, in der wir mit dem anderen nicht eins sind, sondern geeint in der Liebe. Wo wir zum anderen immer du sagen können, ich liebe dich. Und von anderen zu uns her immer hören werden, ich liebe dich. Und so ist vom Judentum her zu verstehen, dass die Einheit in der Vielfalt möglich ist. Ja, dass die schönste Einheit die Einheit der Liebe ist, in der die Vielfalt zueinander steht. Und so haben sie immer schon oder immer mehr Gott verstanden als den, der Beziehung schafft, der Beziehung sucht. Und angedeutet in manchen Texten, wir haben es in der ersten Lesung gehört aus dem Buch der Sprichwörter, dass da, hier wird es als Weisheit bezeichnet, die Weisheit vor Gott spielt. Es ihr eine Freude ist, bei den Menschen zu sein. Ein Anklang bereits von einer Beziehung in Gott. Freilich noch nicht so klar ausgedrückt. Und dann in Jesus, dem Sohn Gottes, den wir verehren, tritt hervor, dass Gott uns liebt. Deswegen wird er in Jesus Mensch. Und gleichzeitig das Geheimnis in Jesus, dass er nicht nur uns liebt, sondern im Vater zu Hause ist. Wie Jesus oftmals betont in den Evangelien, vor allem im Johannesevangelium, dass er vor aller Zeit schon beim Vater ist. Im Johannesprolog heißt es, dass er am Herzen des Vaters ruht, vor aller Zeit. Und dort, von dort her hat er Kunde gebracht. Die Kunde, dass Gott uns liebt und dass in ihm Liebe ist. Liebe zwischen dem, der immer schon am Herzen des Vaters ruht, dem Sohn und dem Vater. Und so können wir ein wenig dem nachspüren, dass Gott in sich schon liebt, von Ewigkeit her. Gott liebt nicht erst, seitdem er uns geschaffen hat oder überhaupt die Schöpfung geschaffen hat. Wie manche Philosophen, zum Beispiel Hegel, das gedacht haben, er hat formuliert, dass Gott die Schöpfung brauchte, um endlich lieben zu können, ein Liebender werden zu können. Um seiner Selbstverwirklichung sozusagen willen, hätte Gott uns geschaffen. Ein durchaus interessanter Gedanke. Wir aber glauben, nein, Gott ist immer schon in sich die vollkommene Liebe. Eben zwischen Vater und Sohn, der am Herzen des Vaters ruht. Und diese Liebe wiederum ist eine lebendige Beziehung, in die Gott uns als Einzige in der Schöpfung, die bewusst antworten können, hineinnehmen will. Dass wir bewusst uns für die Liebe entscheiden. Für das Gutsein. Und das ist die Würde des Menschen. In dieser Hinsicht ist der Mensch von Gott her nach seinem Ebenbild geschaffen, fähig zu lieben, fähig abzusehen von sich und aus Verantwortung, aus Liebe dem anderen sich zuzuwenden, dem anderen gut zu sein. Das ist die Würde des Menschen. Und wo ein Mensch das nicht kann, da entgeht ihm Wesentliches im Leben. Wo ein Mensch seine Liebe nicht entfalten kann, seine Fähigkeit zu lieben, da verkümmert er innerlich. Wir kennen das von der Psychologie her, Menschen, denen die Liebe fehlt, die ringen darum. Oftmals finden sie sie in erstaunlicher, kraftvoller Weise auf anderen Wegen, aber manchmal verkümmert die Seele auch, wird liebes- und beziehungsunfähig, wird hart, ja manchmal sogar bosartig. Und so schenkt Gott uns, dass wir nach seinem Ebenbild geschaffen sind und ebenfalls unser Sein, unsere Würde entfalten sollen, indem wir das Lieben lernen. Immer neu und immer neu. Und dazu schenkt er uns den, der in Gott diese Beziehung ist, seinen Geist. Er schenkt ihn uns, nicht damit wir alle möglichen Theorien verstehen, wohl auch das für unseren Verstand. Zuinnerst aber, damit wir lernen, mit aller Kraft des Verstandes, der Gefühle, der Emotionen, des Körpers, uns für das Gute und für den anderen einzusetzen, damit wir zu Liebenden werden. Nach Gottes Abbild sind wir geschaffen, der in sich der eine ist und doch der Liebende. Amen.